NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
20. Juni 1977. Der Schauspieler und Sänger Manfred Krug verlässt die DDR.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wolf Biermann, Sänger und Liedermacher aus der DDR, darf nicht mehr zurück.
16. November 1976. Künstler und Kulturschaffende der DDR sind entsetzt. Aus dem Westfernsehen erfahren sie, was die Ostmedien zunächst verschweigen. Wolf Biermann war zu einer Konzertreise in die Bundesrepublik gefahren. Das war bekannt, offiziell genehmigt. Aber seinen DDR-kritischen Auftritt in Köln hat das Politbüro der SED als Vorwand genommen, den unbequemen Liedermacher auszubürgern. Für Manfred Krug, damals einer der Stars der DDR, ein unbeschreiblicher Verlust.
Ich war auch wirklich sein Freund. Er war auch mein Freund. Ich hatte zum Beispiel als einziger damals ein Stereo-Tonbandgerät der Marke Grundig, das ich mit der S-Bahn unter dem Sitz in den Osten vor dem Bau der Mauer geschmuggelt hatte. Und ich nahm mit ihm, mit Stereomikrofon, seine Lieder auf. Also wir waren ein Herz und eine Seele.
Jenes Tonbandgerät und die Ausbürgerung seines Freundes Biermann werden das Leben von Manfred Krug maßgeblich verändern. Doch welche Dramaturgie die Ereignisse in den folgenden Wochen nehmen, ahnt der Schauspieler und Sänger an jenen Tagen im November 1976 noch nicht.
Stell die Sorgen in die Ecke, nimm dir deinen Hut, spazier nur.
Die Ausbürgerung des Ostberliner Liedermachers Wolf Biermann ist jetzt auch in der DDR auf entschiedene Kritik gestoßen.
Kaum jemand kann zur Tagesordnung übergehen, erinnert sich der DDR-Schauspieler Jürgen Holz, einem breiten Publikum später als Motzki aus der gleichnamigen Fernsehserie bekannt. Das Entsetzen sitzt einfach zu tief. Biermanns Existenz war für viele tröstlich.
Er war eine Art Talisman in der DDR, eine Hoffnung. Weil alle möglichen Leute sich also vorstellten, dass das Leben anders sein könnte. Nicht materiell, sondern ideell. Dass man einfach lustig und nicht bedrückt ist. Und die Frechheiten gegen das Politbüro oder andere Sachen oder Soldat, die waren in bestimmten Kreisen in aller Munde. Das war einfach öffentlich.
Manfred Krug steht damals vor seinem 40. Geburtstag. Und auch er ist alles andere als ein bequemer Künstler. Manche bezeichnen ihn als rüpelhaft, arrogant, andere als stürmischen, aber liebenswerten Kotzbrocken. Dreimal wird er als Publikumsliebling der DDR ausgezeichnet. Einmal von Ulbricht persönlich. Er erhält den Nationalpreis, den Heinrich-Greif-Preis, den Goldenen Lorbeer des Fernsehens und die Verdienstmedaille der DDR.
Offenbar habe ich auch als Privatperson eine Lockerheit an den Tag gelegt, vielleicht auch sprachlich manchmal, die einigen Leuten ein bisschen unheimlich war. Und die Leute haben aus diesem Grunde gesagt, guckt euch den an, der hat eine Art, die sich richtig abzeichnet in unserem sozialistischen Darstellungskrampf.
Mit seiner Frau Ottilie und den drei Kindern führt er ein ausgesprochen feudales Leben. In einem fürstlichen Anwesen in Berlin-Pankow mit hellem Marmorbad, Wintergarten mit Springbrunnen und einem stattlichen Oldtimer-Fuhrpark. Die DEFA zahlt ihm die Tageshöchstgage von 800 Ostmark und mit seinen Schlager-Chanson- und Jazzabenden füllt er ganze Konzertsäle.
Was wir miteinander reden, bringt uns nicht ans Ziel. Es ist nur ein Maskenspiel.
So sehr sich der ruppige Liebling Krug und der klassische Theaterschauspieler Jürgen Holz unterscheiden, sie haben damals einen ähnlichen Bekanntenkreis. Beide haben Mütter, die im Westen leben, und sie gehören zu jener Gruppe von Kulturschaffenden, die lange am Sozialismus festhält.
Ich habe mich gefühlt all die Jahre als jemand, der ganz bewusst und nicht rein zufällig an dem Versuch teilnimmt, eine neue Gesellschaftsordnung aufzubauen in Deutschland.
Schönen guten Morgen, Sie sind enteignet. Im Namen der Arbeiterklasse,
Sie können mich mal am Arsch lecken, mitsamt Ihrer Arbeiterklasse.
So nicht, junge Frau. Sie und Ihresgleichen haben mich und meinesgleichen in die KZs und in die Zuchthäuser geschleppt, als Sie an der Macht waren. Jetzt sind wir an der Macht.
Wir glaubten alle damals, dass eine andere Art von Sozialismus möglich ist, mit den vielen Ansätzen, die es gab. Aber fanden die Art und Weise, wie man damit umging, nicht richtig. Wir haben im Theater im Namen des Sozialismus gegen den Sozialismus gearbeitet. Ja, und Biermann auch.
17. November 1976.
12 namhafte Schriftsteller der DDR, darunter Christa Wolf, Stefan Heim und Heiner Müller, verfassen einen offenen Brief, in dem sie deutlich Position beziehen.
Biermann selbst hat nie, auch nicht in Köln, Zweifel darüber gelassen, für welchen der beiden deutschen Staaten er bei aller Kritik eintritt. Wir protestieren gegen seine Ausbürgerung und bitten darum, die beschlossenen Maßnahmen zu überdenken.
Das neue Deutschland weigert sich, die Petition zu veröffentlichen. Daraufhin überlässt Stefan Heim das Protestschreiben der französischen Nachrichtenagentur AFP. Am nächsten Tag ist es bundesweit in der Tageszeitung zu lesen. Für die DDR-Regierung ein Skandal. Die Protestbewegung gewinnt an Fahrt. Mehr als 100 Intellektuelle schließen sich mit ihrer Unterschrift an. Auch Manfred Krug.
Wir waren alle ziemlich nervös. Heiner Müller kam zu mir in die Wohnung. Wir waren fest entschlossen zu unterschreiben. Müller zitterte am ganzen Leibe, war kreidebleich. Und das Erste, was er gesagt hat, tut nichts. Bitte, bitte, tut nichts. Überlasst das uns. Es wird furchtbar. Er hat schreiende Angst.
Denn Werner Lamberts hat sich eingeschaltet. Als Chef der Abteilung Agitation und Propaganda ist er für die linientreue Berichterstattung zuständig. Lamberts gilt als gewieft und facettenreich. Er beherrscht das gesamte Repertoire von kumpelhafter Plauderei bis zu eiskalten Machtkalkül. Im Westen wird er als möglicher Nachfolger Honeckers gehandelt. Und jetzt will er sich mit einem bunten Künstlertrupp auf privaten Plüschsesseln zusammensetzen, im Wohnzimmer von Manfred Krug. Denn die Protestbewegung droht ihm zu entgleiten.
Es ging doch gar nicht um Biermann. Es ging darum, dass man einem Menschen, den man nicht leiden kann, seine Staatsangehörigkeit wegnehmen darf, seine Heimat wegnehmen darf. Und das ist für alle Leute, die sowieso eingesperrt sind und nicht rauskommen, ganz furchtbar. Man fühlt plötzlich in sich eine derartige Rechtlosigkeit, die ist empörend.
20. November 1976.
Berlin-Pankow, Wilhelm-Wolf-Straße 15. Ottilie Krug richtet Schmalzstullen, Selters und Kaffee an. Dieses Treffen, glaubt Manfred, könnte historische Bedeutung erlangen. Und er trifft Vorkehrungen. Ein Fuhrpark von dunklen Limousinen schirmt das Anwesen ab. Werner Lamberts kommt in Begleitung von Heinz Adamek, dem Intendanten des Fernsehens der DDR. Ihnen gegenüber sitzen 12 Künstler. Darunter Stefan Heim, Angelika Domröse und Christa Wolf. Sie alle sind sich darüber im Klaren,
dass die Partei eine ungeheure Angst hatte, weil Kunst und Kultur waren nicht ohne Einfluss in der Bevölkerung. Und dieser Gefahr zu begegnen war, der Lamberts delegiert vom Politbüro, mit den Künstlern zu reden und sie zu bitten, das sein zu lassen, unter Ablassung von allen möglichen Versprechungen.
Das sein zu lassen heißt konkret, sich öffentlich von dem Protestschreiben zu distanzieren und die Unterschrift zurückzuziehen. Manfred Krug tut es nicht. Das hat Konsequenzen.
19. April 1977.
Manfred Krug beginnt, Tagebuch zu schreiben.
Über 60 Filme und Fernsehfilme habe ich gemacht. Nur die Hauptrollen gerechnet. Und ein Dutzend Langspielplatten. Alles in 20 Jahren. Das Telefon ging den ganzen Tag. Wir hatten eine beachtliche Zahl von Ausreden gelernt, um in freundlicher Form Termine abzusagen. Im November 76 verstummte der Apparat.
5 Monate sind seit dem Treffen mit Lamberts vergangen. 5 qualvolle Monate, in denen er künstlerisch, beruflich und privat kaltgestellt, zur Unperson gemacht werden sollte. Er ist gedemütigt, frustriert. Nie mehr würde er ohne Angst und Misstrauen spielen können. Seine Entscheidung ist gefallen.
Antrag auf Ausreise aus der DDR in die BRD.
Dem waren üble Sachen vorausgegangen. Man hat also vom ZK aus Gerüchte in die Welt gesetzt. Er fühlte sich wirklich verfolgt, dass er mit Westleuten Kontakte hat, ein Verräter ist. Na, Lügen über Lügen. Und deswegen auch seine Wut, ist ja ein stolzer Mann. Wenn dem jemand quer kam, dann hat er einfach ein paar in die Fresse gehauen. Das hat schon auch uns allen sehr gefallen. Ja, also er galt so als aufrechter Kerl und als starker Mann. Das waren ja nicht alle.
Ein starker Mann, der sich selbst als sensible Seele bezeichnet und die nun nostalgische Erinnerungen einholen. Seine Kindheit in Duisburg am Rhein, die Scheidung der Eltern, die anschließende Trennung von Bruder und Mutter, als er mit 12 Jahren seinem Vater nach Leipzig folgte. Und der harte Weg vom Schmelzer am Hochofen zum Schauspieler, einem, der sich durchbeißen kann, diszipliniert, willensstark sein Ziel erkämpft.
Was willst du bei ihr?
Ihr beweisen, dass ich ein anderer bin als der, den sie in so mieser Erinnerung hat.
Aha. Und deshalb muss sie denken, dass du ein Verbrecher bist.
Das Ganze ist nicht mehr als ein Schlüssel zu ihrer Tür.
Hoffentlich passt er.
Gedanken an die Vergangenheit holen ihn im Frühjahr 1977 immer wieder ein. Freunde und Bekannte geben sich bei den Krugs die Klinke in die Hand. Sie wollen wissen, fragen, Abschied nehmen. Manche wollen ihn auch umstimmen. Viele hatten in den letzten Jahren die schmerzliche Erfahrung gemacht, dass ihre sozialistische Überzeugung zur Utopie verkümmert war.
Es gab schon eine eigene Hoffnungskultur in der DDR nach diesem entsetzlichen Krieg und nach der Nazizeit. Auch in der süßen kleinen DDR, die ja also eigentlich mal funktioniert wie eine Laubenkolonie, ne? Zur fröhlichen Erde oder ich weiß nicht wie. Wir wollten alle nicht wahrhaben, was der Heiner Müller sehr klar gesagt hat, dass es sich natürlich also um eine Kolonie handelte.
Am Tag des Mauerbaus war Manfred Krug noch bei Bruder, Mutter und Großmutter in Duisburg gewesen. Er hielt an dem Gedanken fest, dass der antifaschistische Schutzwall nur ein Provisorium war, um ernst genommen zu werden und den starken Abfluss in den Westen zu stoppen.
Ich war unverheiratet, kinderlos, mit meiner gesamten Habe, meinem Wartburg nämlich und mit dem Tonbandgerät hinten im Kofferraum, nach Duisburg gefahren. Und ich bin pünktlich, als dieser Reisetermin vorbei war, in meine geliebte, schöne, deutsche Demokratische Republik, die noch alle Chancen hatte, ein sehr achtbarer Staat zu werden, zurückgekehrt.
1962 unterstreicht er seine politische Überzeugung als Co-Autor des Films Der Kinnhaken, in dem er eine erste Hauptrolle übernimmt. Als ausgesprochen charmanter, kumpelhafter, aber überzeugter NVA-Soldat.
Na Fräulein, wollen Sie rüber?
Ja.
Wohnen Sie drüben?
Leider nein.
Ja. Seien Sie lieb und gehen ein bisschen spazieren bei dem schönen Wetter. Es gibt ein paar Sachen, die kann man nicht in 10 Minuten begreifen. Muss man eine Nacht drüber schlafen.
Der Kinnhaken war eine Jugendsünde, räumt Krug später ein.
Ich glaube, das ist die politische Leiche in meinem Kellerchen. Ja, würde ich so sehen.
9. Mai 1977.
Manfred Krug wird zu Werner Lamberts zitiert. Das erste Treffen ist 4 Stunden, 20 Zigaretten und einige Whisky lang. Ein zweites folgt. Lamberts will ihn umstimmen, macht ihm Versprechungen. Die zugesagte Konzerttournee? Kein Problem. Reisen, Besuche in der Bundesrepublik, Platten- und Filmproduktionen? Alles scheint plötzlich möglich. Er bleibt konsequent und bekommt grünes Licht für die Ausreise, nur 6 Wochen nach Antragstellung.
Wir haben uns jedenfalls gewundert, dass er mit allem ausreisen durfte, selbst also mit seiner Oldtimer-Garnitur. Und alles mitnehmen konnte, während andere Leute also jeden Schullöffel einzeln aufführen mussten und es teilweise sehr unschön zuging.
Irgendetwas, so wird gemunkelt, hat den Prozess beschleunigt. Es soll mit dem geheimen Lamberts-Treffen im Haus von Manfred Krug am 20. November zu tun gehabt haben, von dem mittlerweile viele wussten.
Wir wussten allerdings nicht von der Manipulation, die Krug vorgenommen hat, indem er ein Tonbandgerät versteckte und dann dem Politbüro drohte. Also bitte, ich will jetzt ausreisen und wenn ihr nicht, dann. Das hat er wirklich gemacht.
20. Juni 1977.
Manfred Krug passiert den Übergang nach West-Berlin und wird von dem ZDF-Journalisten Dirk Sager in Empfang genommen. Strapazen und Abschiedsschmerz sind dem 1,90 Meter großen Mann deutlich anzumerken.
Da weine ich ja. Und eh so ein wunderbarer, baumstarker Mann wie ich mal weint, da muss schon was sein. Ne?
Alles geht einmal vorbei, mal vorbei.
Manfred Krug ist heute Rentner. Er gibt noch gelegentlich Konzerte, Interviews so gut wie nie. Im Westfernsehen hat er verschiedene Typen geboren. Den Lkw-Fahrer Franz Meerstonk in der Serie Auf Achse und den höchst eigenwilligen Rechtsanwalt Robert Liebling in Liebling-Kreuzberg. Seine Karriere als ermittelnder und singender Tatortkommissar Stöver hat er 2001 beendet. Die geheimen Tonbandaufzeichnungen hat er in seinem Buch Abgehauen veröffentlicht und seine Geschichte dazu unter dem gleichen Titel verfilmen lassen.
Später wurde mir klar, dass ich dem Biermann dankbar war, dass er meine Begründung geliefert hat, zu sagen, nö, wenn ihr den rausschmeißt, dann gehe ich auch. Es war ja ein unheimlicher Ruck, den man sich geben musste, zu sagen, tschüss.
Im Zeitzeichen erinnerte Susanne Rabsal an Manfred Krugs Ausreise aus der DDR am 20. Juni 1977. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.